Seine Güte, unsere Chance. Seine Güte, unsere Chance. Güte kommt von gut oder hängt zumindest irgendwie mit dem Wort gut zusammen. Was aber gut ist, das kann sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Ich persönlich bin Fan von Borussia Dortmund. Ich finde es gut, wenn Borussia Dortmund deutscher Fußballmeister wird. Wenn ihr den Heiko Debus fragt, wird der sagen, bloß nicht, ich möchte, dass Eintracht Frankfurt deutscher Fußballmeister wird. Wir wissen beide, dass weder Dortmund noch Frankfurt deutscher Meister werden, das werden die Bayern, aber trotzdem wünschen darf man sich's ja. Also was gut ist und was nicht gut ist, das kann von den Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Oder da ist vielleicht ein Elternpaar, das sagt, unser Kind soll alles haben, was wichtig fürs ist. Ein Computer, ein E-Bike, der Führerschein wird bezahlt, ein Telefon, alles das, was das Kind braucht, kriegt's. Und es wird Eltern geben, die werden wahrscheinlich sagen, Mensch, das ist gar nicht gut, wenn so ein Kind alles das bekommt, was es unbedingt haben will, weil irgendwann ist es vielleicht erwachsen und dann ist es nicht so wohlhabend wie Mama oder Papa. Und wie soll es denn dann im Leben zurechtkommen? Dann könnte es schwierig werden. Die einen Eltern finden das gut, dass sie ihrem Kind jeden Wunsch erfüllen und die anderen sagen, wir finden das gar nicht so gut. Man könnte diese Aufzählung jetzt noch weiter fortführen, man wird wahrscheinlich kein wirkliches Ende finden. Was in jedem Fall aber gut ist, ist, wenn Gott und der Herr Jesus gut, gütig zu uns sind. Wenn die beiden gut zu uns sind, dann ist das etwas, was immer zu unserem Besten dient. Dann ist das etwas, was am Ende immer unseren Vorteil bedeutet, das Gute für uns selbst. Und darum wollen wir heute Morgen einmal über die Güte Gottes und auch die Güte des Herrn Jesus, wobei man das nicht ganz voneinander trennen kann, nachdenken. Ich lese den ersten Teil des Predigtextes aus Jesaja 42. Zunächst die Jesaja 42, 1 bis 4. Die Güte Gottes. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. Gleich vorab mit dem Wort Inseln sind einfach die Nationen gemeint. Also die Nationen dieser Erde warten auf die Weisung Gottes. Wir finden diesen Text hier exakt in Matthäus 12, in den Versen 12 bis 21 nachgeschrieben. Und aus diesem Sicht heraus wissen wir natürlich auch, von wem dieser Text spricht. Er spricht letzten Endes von Jesus Christus. Jesus Christus wird bei Jesaja als Knecht dargestellt, als Knecht beschrieben. Und er wird in verschiedener Weise charakterisiert. Auf der einen Seite ist er schwach, ist er verachtet, verworfen und geschlagen. Und auf der anderen Seite ist er der Knecht, der letzten Endes Israel wieder in seine Rechte einführen wird als das Volk Gottes und am Ende der Zeit diese ganze Welt regieren wird. Aber hier erstmal wird Jesus Christus als Knecht beschrieben. Er ist Knecht und Mittler, wie uns Philipper 2 sagt. Er ist der Auserwählte Gottes. Gott hat vor aller Zeit die Auswahl getroffen zu sagen, mein Sohn, das wird der sein, der den Menschen das Heil bringen wird. Und er ist mein Knecht, den ich erhalte. Das bedeutet, Gott steht diesem Knecht bei. Er ist bei ihm, er ist mit diesem Knecht, obwohl wir aus Jesaja 53 wissen, dass er trotzdem dem Tod nicht entgeht, wo uns das Sterben des Herrn Jesus deutlich vor Augen geführt wird. Und der Vater hat in seiner Güte den Geist auf diesen Sohn gelegt. Das ist schwer nachzuvollziehen. Man müsste doch denken, dass Jesus Christus als Gott Heiligen Geist hat. Hat er natürlich auch, aber er war ja nicht nur Mensch als Gott auf dieser Erde, sondern auch als Mensch. Und als Mensch gibt ihm Gott den Heiligen Geist, den er als Gott selbst schon gehabt hat. Und er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Und dieses Recht ist Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit ist eben die Glaubensgerechtigkeit. Er wird der Welt das Recht bringen, er wird der Welt sagen, wie es richtig geht. Und er wird diesen Dienst nicht mit lautem Getöse tun, mit großem Aufgeschrei, sondern er wird still und leise diesen Dienst tun. Er wird einer sein, der den Widerspruch der Sünder gegen sich erträgt, erduldet, der es auf sich nimmt, dass die Menschen, die ihm glauben sollten, es ablehnen zu glauben. Und er wird die Menschen nicht verachten, die vielleicht wie ein glimmender Docht sind oder wie ein schwaches Rohr, was am Zerbrechen ist. Von diesem Geist sagt Jesaja: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, so sagt Gott. Und der Herr Jesus selbst sagt von sich: Der Geist des Herrn ist auf mir. Warum? Weil der Herr mich gesalbt hat. Darum ist Geist Gottes da. Und er wird das Recht und das Erbarmen und die Gotteskenntnis hinaustragen zu den Menschen. Ich möchte nochmal auf das Rohr, das geknickt ist, und auf den glimmenden Docht eingehen. Ein zerknicktes Rohr, das steht nicht mehr. Und ein glimmender Docht, da ist eigentlich keine Flamme mehr. Da ist nur noch so ein bisschen Rotes zu sehen an der Kerze. Das ist alles. Ein glimmender Docht, der ist kurz vor dem Erlöschen, der ist gleich aus. Und ein Schilfrohr, das geknickt ist, das ist so gut wie kaputt. Da ist nichts mehr zu machen. Und der Herr Jesus sagt: Und genau das sehe ich. Ich sehe, wo das geknickte Rohr steht. Und ich sehe diese Flamme, die eben keine Flamme mehr ist, sondern nur noch glimmt. Es heißt jetzt nicht, dass der Herr Jesus hergeht und macht aus diesem abgeknickten Rohr einen richtig dicken, großen Baum. Und er macht auch nicht die glimmende Kerze zu irgendeinem großen Feuer. Aber er sieht's, er nimmt's wahr. Er nimmt wahr, was da los ist. Und manchmal fühlen wir uns auch kraftlos und schwach. In manchen Situationen sind wir hilflos. In manchen Situationen sehen wir keine Perspektive, keine Zukunft. Und wenn wir eine Perspektive sind, dann mag es vielleicht keine gute Perspektive sein, zumindest keine, die uns irgendwie hoffen lässt. Es kann sein, dass uns manchmal unser ganzes Leben relativ wertlos vorkommt, sinnlos vorkommt. Ich persönlich habe manchmal solche Gefühle, solche Gedanken, dass alles sinnlos ist, dass es nichts bringt, egal was du machst und egal was du machst und worauf du hoffst und worauf du schaust, es kommt eh nichts Gutes bei rum. Und das sind nicht die schönen Momente im Leben. Und wahrscheinlich kennt ihr solche Momente in eurem Leben auch, mal mehr, mal weniger. Es gibt nur wenige, die ohne solche Gefühle durchs Leben gehen, und das sind wahrscheinlich die, die alles ignorieren. Das sind die Momente, wo du das Gefühl hast, du treibst auf einem großen Ozean und du siehst alles. Du siehst aber kein Land mehr. Und das ist ganz übel. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz hoffnungslos. Und es kann wohl sein, dass ich selbst keine Perspektive sehe. Es kann wohl sein, dass ich selbst überhaupt keine Hoffnung habe und denke, wie soll es jetzt weitergehen, und habe keinen guten Plan. Aber das bedeutet nicht, dass der Herr Jesus das nicht hat. Der Herr Jesus hat einen Weg für mich. Der Herr Jesus kennt einen Weg für mich. Ich sehe den nicht. Es gab früher ein Lied, nee, das Lied gibt es heute noch, aber früher ist es öfter gesungen worden. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das wurde komischerweise immer auf Beerdigungen gesungen, aber der da beerdigt wurde, der hat überhaupt keinen Weg mehr vor sich. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn. Und am Ende dieses Lieds heißt es: Das ist genug. Und genau das ist das, was wir Menschen immer wieder ganz neu durchbuchstabieren müssen. Du weißt den Weg für mich. Das ist genug. Eigentlich will ich den Weg wissen. Ich will wissen, wo es lang geht, wie es weitergeht. Ich will eine Perspektive haben. Und Jesus sagt: Ich weiß den Weg für dich. Und das ist gut. Und das reicht aus. Der Herr Jesus ist Herr, er ist Gott, er ist der Messias. Er ist der Heiland. Er ist der, der alles heil macht am Ende, der alles gut macht. Und er selbst wird sich darum kümmern, dass das Rohr deines und meines Lebens eben nicht vollständig zerbricht und im Wasser versinkt. Und er wird selbst dafür Sorge tragen, dass der glimmende Docht der Kerze meines Lebens nicht ausgeblasen wird, sondern dass sie glimmt, solange er das will. Das sagt uns Jesaja 42 hier ganz deutlich zu. Ich sehe das, was dein Leben ausmacht. Ich sehe, wovor du Angst hast, und ich habe einen Weg für dich in dieser Situation. In Jesaja 50, da sagt Gott im Auftrag von Jesaja oder durch Jesaja: Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechts hört? Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Dieser Gott hat einen Weg. Das ist Hoffnung, das ist Perspektive, das ist Perspektive in dunkelsten Stunden. Er hat einen Weg für mich und das ist gut so. Jesus Christus vergisst uns nicht. Wir dürfen immer wissen, dass er an uns denkt, dass er uns kennt und sieht und weiß, was unser Leben ausmacht. Und er sieht uns, er hält uns und er trägt uns. Und bei ihm sind wir wirklich sicher. Ich komme noch zu einem zweiten Gedanken, an die Güte des Herrn Jesus, Jesaja 42, 5 bis 9. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk und zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich euch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören. Gott wird uns jetzt hier nochmal als Schöpfer vorgestellt. Gott hatte, als er diese Erde geschaffen hatte, die Macht und die Gewalt über diese Erde den ersten Menschen gegeben, Adam und Eva. Aber dann kommt die Sünde in die Welt. Und dadurch herrscht plötzlich der Fürst der Finsternis, der Fürst dieser Welt, der Satan, über diese Welt. Das heißt, die Machtverhältnisse verschieben sich in dem Moment ein Stück weit. Als Gott dann seinen Bund mit Noah schließt, wird das Ganze nochmal bekräftigt und da sagt Gott nochmal ganz deutlich: Nein, ich schließe mit dem Menschen einen Bund. Und dieser Bund wird bestehen für alle Zeiten. Später dann beruft Gott Abraham und mit ihm entsteht ein ganz neues Volk, ein Volk, von dem Gott sagt: Mit diesem Volk und mit einem Mann aus diesem Volk will ich diese Welt retten, will ich alles wieder zum Guten führen. Und von Abraham sagt Gott schließlich selbst, dass in ihm alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Und das geschieht letzten Endes durch den Herrn Jesus. Durch ihn werden alle Geschlechter gesegnet. Und darum sagt auch der Simeon, als der im Tempel Maria und Josef mit dem kleinen Jesuskind begegnet, nachdem der dargebracht worden war: Er ist ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis seines Volkes Israel. Und auch da wird schon deutlich, Jesus Christus kommt nicht nur für das Volk Israel, sondern er kommt auch für die Heiden, auch für uns, auch für dich und für mich. Und er wird uns von den Propheten als der dargestellt, der das Licht zu den Heiden hinausträgt und er ist der, der die gläubigen Juden und die gläubige Gemeinde sammelt in seinem Leib der Gemeinde. Die ist sein Leib, so sagt uns Epheser 1, Vers 23. In dem Herrn Jesus haben wir allen Segen des neuen Bundes vollständig da. Mehr Segen als durch den Herrn Jesus gibt es nicht. Er ist Licht und er ist Freiheit. Er ist das Licht für die Heiden. Er ist das Licht für dich und für mich. Und er schließt in dem Herrn Jesus einen Bund mit den Menschen. Und dieser Bund ist dieser neue Bund, der so wichtig ist für uns. Im Hebräischen ist es so, dass normalerweise, wenn ein Bund im Hebräischen beschrieben wird, das nicht bedeutet, dass da zwei gleichberechtigte Partner sich gegenüberstehen und dann einen Bund miteinander schließen. Es wäre auch vollkommen zwecklos, wenn ein Mensch zu Gott ging und sagte, Herr, hör mal zu, lass uns mal einen Bund miteinander schließen. Wenn Gott einen Bund schließt, geht das immer nur von Gott aus. Der Mensch kann Gott nichts anbieten, aber Gott dem Menschen. Und der Herr Jesus, das ist der, der von Gott gesandt wird, um diesen Bund zu verfestigen und um diesen Bund mit Leben zu füllen. Und dann heißt es hier im 7. Vers, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Einem Blinden die Augen öffnen, das kann nur der Herr selbst. Das können Menschen nicht. Jemand, der blind ist, der sieht nur nicht wenig, sondern der sieht gar nichts. Der kann gar nichts sehen. Und es ist ein Bild für unsere heutige Zeit. Nämlich, dass der Herr Jesus sagt, ich muss erst mal kommen und euch die Augen für das Evangelium öffnen, damit ihr das Evangelium überhaupt als solches verstehen könnt. Viele von uns sind in christlichen Elternhäusern groß geworden. Die haben eine Kinderbibel gehabt. Ich habe die Bibel im Bild gelesen, waren tolle Geschichten, war klasse. Gibt es heute, glaube ich, nicht mehr so zu kaufen. War toll. Du warst fromm sozialisiert. Du wusstest genau, wie man sich in Gemeinde benimmt. Als ich 4, 5 Jahre alt war, wusste ich ganz genau, wenn gebetet wird, muss ich die Hände falten und meinen Kopf nach unten machen und die Augen zumachen. Und zwischendurch habe ich mal gelinst, wer da gerade betet, weil mich das interessiert hat. Du weißt ganz genau, wie du dich benehmen musst in Gemeinde. Du weißt genau, was du sagen darfst. Und je älter du bist, weißt du auch genau, wie du dich fromm zu benehmen hast. Meine Oma hat immer gesagt, es werden nicht alle, die auf den blauen Stühlen gesessen haben, in Allendorf waren die blau, hier sind sie weinrot, oder nennt man weinrot wahrscheinlich, auf den roten Stühlen gesessen haben, in die Ewigkeit kommen. Will sagen, du kannst ziemlich gut fromm spielen, das ist überhaupt kein Problem, aber du musst es deswegen nicht sein. Sondern erst dann, wenn Jesus Christus dir die Augen für das Evangelium öffnet, erst dann bist du in der Lage, ihn als Herrn und Heiland überhaupt zu akzeptieren und anzunehmen. Sonst ist es gar nicht möglich. Du und ich, wir waren blind für das Evangelium, obwohl wir vielleicht fromm sozialisiert sind von klein auf. Wir waren blind für das Evangelium. Wir hätten es nicht erkennen können. Erst dadurch, dass Jesus Christus uns die Augen dafür öffnet, für dieses Evangelium durch den Heiligen Geist, sind wir in der Lage, an ihn zu glauben und mit ihm zu leben. Und darüber hinaus, das Zweite, was er getan hat, genauso wichtig. Er hat uns in die Freiheit des Glaubens gestellt. Die Frage ist immer, wie gehen wir mit Freiheit um? Ich glaube, mit das Schlechteste, was die 68er mit auf diese Welt gebracht haben, war die antiautoritäre Erziehung. In meinen Augen ist das Folter am Kind. Warum? Weil Menschen brauchen Regeln. Menschen brauchen Regeln, damit sie sich daran orientieren können. Wenn sie keine Regeln haben, sind sie letzten Endes hilflos. Stell dich mal vor, im Straßenverkehr wird es keine Regeln geben. Jeder würde so fahren, wie er wollte. Das würde ganz viele Unfälle geben und wahrscheinlich zu vielen, vielen Todesopfern führen. Wir brauchen Regeln. Wir brauchen auch im Kleinen Regeln. Wir müssen wissen, was ist mein, was ist dein. Und ich muss wissen, was mein ist. Das gehört nur mir und keinem anderen. Aber ich weiß dann auch, das, was einem anderen gehört, kann ich mir nicht einfach nehmen. Sonst habe ich gestohlen. Wir brauchen Regeln. Und wir brauchen als Christen ebenfalls auch Regeln. Freiheit des Glaubens heißt nicht, wir brauchen keine Regeln, sondern Freiheit des Glaubens heißt, wir leben in den Regeln der Ordnung Gottes. Wir brauchen Schranken für unser Leben. Und wir brauchen Schranken als Christ. Und natürlich ist immer die große Frage, wie eng setze ich mir selbst vielleicht noch Schranken zu dem, was das Wort Gottes sagt, hinzu? Oder wie weit lasse ich das? Die Beispiele dafür brauche ich jetzt nicht alle im Detail aufzuführen. Aber es ist letzten Endes immer eine Frage, wie gehe ich gerade in ethischen Fragen mit dem Wort Gottes um? Und da muss ich jedes Mal neu prüfen, wie ich mit bestimmten Situationen umgehe. Aber trotzdem ist dann die Frage, setze ich diese Schranken in diesem Wort Gottes ganz eng oder setze ich sie so, wie sie der Herr Jesus gesetzt hat, nämlich auch von dem Gefühl her zu wissen, ich muss nicht letzten Endes irgendwelch sklavisch ein Gesetz befolgen, sondern meine Aufgabe ist es, dem Glauben gemäß zu leben und dabei zu wissen, dass er durch seinen Geist mich führt und leitet und ich in die Lage versetzt bin, Glauben zu leben, ohne dass ich jeden Tag immer nur schaue, darf ich das jetzt oder darf ich das nach dem Wort Gottes nicht? Der Herr Jesus gibt uns das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Natürlich muss ich immer neu schauen, wie ich diese Worte mit Leben fülle, wie ich sie irgendwie lebbar für mich mache, aber ich darf mich in der Freiheit des Glaubens bewegen und muss nicht permanent Angst haben, dass ich in irgendeiner Weise übers Ziel hinausschießen könnte. Und das Dritte, was uns hier gesagt wird, er führt uns aus dem Kerker ins Licht. Wenn ich an Kerker denke, dann muss ich immer an Burg Greifenstein denken und da ist der Kerker ja unten auf dem, hinter dem Hofplatz zu sehen. So ein Kerker war ein dunkles Loch. Da gab es kein Licht nach außen hin. Und letzten Endes würden Menschen heute vielleicht sagen, ich bin frei, ich kann tun und lassen, was ich will. Natürlich im Rahmen der Gesetze und Ordnung, aber bin ein freier Mensch, ich kann tun und lassen, was ich will. Aber das ist nur so ein Stück weit wahr. Letzten Endes ist der Mensch nur insofern frei, dass er sagen kann, ich kann mir selbst aussuchen, unter welcher Herrschaft ich lebe. Letzten Endes gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehöre dem Herrn Jesus oder ich gehöre dem Satan. Es gibt keinen dazwischen. Es gibt keinen, der sagen kann, ja, ich gehöre keinem von den beiden. Nein, wenn du nicht zum Herrn Jesus gehörst, gehörst du automatisch zur Fraktion Satan. Das heißt nicht, dass du Satanist bist, deswegen das nicht. Aber du gehörst letzten Endes zu dem, die mit ihm gemeinsam in die Hölle marschieren werden. Das ist die Glaubensrealität. Der Herr Jesus bietet jedem das Heil an. Jeder darf kommen, jeder ist eingeladen. Aber wenn du dich gegen ihn entscheidest, ist es deine Entscheidung. Und du entscheidest dich damit für die Fraktion Satan. Und der marschiert mit seinen am Ende in die Hölle. Punktum. So wird es sein. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Der Petrus, der drückt das sehr deutlich vor dem Hohen Rat aus, er sagt, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Apostelgeschichte 4, 11 und 12. Es gibt nichts anderes als den Herrn Jesus, wenn du in den Himmel willst. Es gibt keinen anderen Weg. Hier im Text heißt es dann noch, siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich euch. Und damit sagt Gott, ich schließe einen neuen Bund in dem Herrn Jesus. Und in diesem neuen Bund gibt es ganz neue Verheißungen, ganz neue Segnungen, die es im alten Bund so nicht gegeben hat. Du wirst in die Freiheit des Glaubens geführt. Und der Herr Jesus ist der, der eben auch die Macht hat, genau das umzusetzen, was er uns vor Augen führt, nämlich zu sagen, ich kann alle Segnungen dieses neuen Bundes euch geben. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Alle Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben oder heute auf dieser Erde leben, werden sich am Ende vor dem Herrn Jesus beugen müssen, ob sie es wollen oder nicht. Das letzte Wort über diese Welt spricht nicht Putin und auch nicht Joe Biden und wahrscheinlich auch nicht Olaf Scholz. Das letzte Wort spricht der Herr aller Herren. Und dem kann ich heute schon gehören, mit dem kann ich heute schon leben, mit dem kann ich heute schon unterwegs sein, wenn ich mich für ein Leben mit ihm entscheide. Und darum ist es wichtig, dass Gott und der Herr Jesus jeden von uns kennen und sehen und uns wahrnehmen, auch das wahrnehmen, was unser Leben ausmacht. Dass sie uns beistehen in Not und in Herausforderungen, dass sie uns beschützen und bewahren und dass sie dafür sorgen, dass wir nicht umknicken und im Wasser versinken und dass die Kerze unseres Lebens nicht ausgeblasen wird. Ihre Güte und Treue gilt uns an jedem Tag. Sie haben in uns Glauben geweckt, sie haben uns in die Freiheit des Glaubens geführt und wir dürfen mit ihnen unterwegs sein. Wenn sie uns Gutes tun, dann bedeutet das für uns immer Gewinn. Das bedeutet für unser Leben immer ein großes Plus. Und darum wollen wir ihnen danken, dass wir ihnen gehören dürfen und mit ihnen leben dürfen und wissen dürfen, dass sie uns beistehen. Ich schließe mit einem Liedvers von Christian Fürchtegott Gellert. Wie groß ist des Allmächtigen Güte, Ist der ein Mensch, den sie nicht rührt, der mit verhärtetem Gemüte den Dank erstickt, der ihm gebührt? Nein, seine Liebe zu ermessen sei ewig meine größte Pflicht. Der Herr hat mein noch nie vergessen. Vergiss mein Herz auch seiner nicht. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass du Herr und dass du Gott bist. Und dass du auch heute noch alle Macht im Himmel und auf dieser Erde hast. Ich möchte dir danken, dass du uns alle kennst und siehst, dass du weißt, was unser Leben ausmacht, dass du weißt, was uns bedrückt, was uns vielleicht ängstigt. Du kennst und du siehst uns und du selbst bist der, der dafür Sorge tragen wird, dass unser Lebensschiff nicht untergeht, weil du mit uns bist und bei uns bist, weil du der Herr und Gott bist und weil du allmächtig bist. Wir wollen dir danken dafür. Danken dafür, dass du uns auch glauben lässt, dass du uns die Möglichkeit schenkst, mit dir zu leben, mit dir unterwegs zu sein und zu wissen, dass du am Ende wirklich alles gut machst. Hilf uns, dass wir an dir daran festhalten und dass wir nicht irre werden an dir in diesen manchmal so herausfordernden und schweren Zeiten. Danke dafür, dass du da bist, dass du mit uns bist. Amen.
Vielen Dank. Wir antworten auf die Predigt mit einem gemeinsamen Lied, in dem wir den ansingen, von dem wir gerade gehört haben, ihn anbeten. Jesus, höchster Name.